Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Ich habe mir gedacht, es wird mal wieder Zeit für eine kurze Folge, die sich mit dem tagesaktuellen Geschehen in der NBA auseinandersetzt. Die Woche kommen zwar auch noch Power-Ranking-Updates, aber damit es da dann nicht zu viel wird beim einen oder anderen Team, denn es ist in den letzten Tagen echt einiges passiert in unserer aller Lieblingsliga, habe ich gedacht, hau ich mal eine News-Folge raus, wenn man so will, und bespreche jeweils kurz, was die Entlassung von Luke Walton als Head Coach bei den Sacramento Kings zu bedeuten hat. Spreche kurz über die Verletzungsmisere der Denver Nuggets und auch die der Cleveland Cavaliers, nachdem bei den Cavs jetzt Colin Sexton für die restliche Saison ausfällt, Evan Mobley sowieso schon die nächsten paar Wochen noch verpassen wird und bisher ja auch Markkanen und Kevin Love länger ausgefallen waren und Okoro war auch schon verletzt. Und bei den Nuggets fehlt gerade Jokic, Murray sowieso schon, wahrscheinlich den Großteil der Regular Season weiterhin. Und jetzt ist auch noch fraglich, ob Michael Porter Jr. diese Saison nochmal spielen können wird. Dann gab es einen Dopingfall in der NBA und außerdem ist letzte Nacht beim Spiel Pistons-Lakers ein bisschen was passiert, was zu Suspendierungen führen könnte. Das habe ich mir ganz genau nochmal angeschaut. Ich hatte sowieso schon live gesehen das Spiel, aber habe mir die betreffenden Szenen da heute nochmal immer und immer wieder angeschaut. Vielleicht gibt es auch schon eine Entscheidung, wenn ihr diesen Podcast hört. Aber trotzdem wollte ich da auch noch ein paar Worte zu verlieren. Ja, der Pod heute ist mal wieder für jeden hörbar, denn wir haben einen Sponsor am Start. NBA 2K ist mal wieder dabei. Und am Wochenende habe ich auch richtig viel NBA 2K22, natürlich das aktuelle Game zu dieser Saison, gezockt auf der neuen Xbox Series X. Nicht online, auch nicht gegen Computergegner, sondern gegen meinen Homie Robin. Der aufmerksame Hörer kennt ihn ja schon aus den Fantasy-Manager-Folgen hier bei Jeden Tag NBA zum Beispiel oder auch aus der Einfolge, die ich Anfang Oktober hier rausgehauen habe, um ein bisschen zu erklären, wie es mit Jeden Tag NBA weitergeht und wie das neue Supportermodell aussieht und was die Gründe sind, dass ich mich dazu entschieden habe, dass es eben jetzt auch exklusive Supporter-Pods gibt. Und Robin war in Berlin übers Wochenende und am Sonntag haben wir uns einen richtig schönen Basketballtag gegönnt. Ich hatte morgens mein erstes Saisonspiel seit über 3 Jahren, wie ich dann nochmal realisiert habe. Ich glaube, mein letztes Saisonspiel war in der Saison 2017-18. Ich weiß nicht mehr genau wann. Das war noch für meinen alten Verein, als ich eigentlich schon in Berlin gespielt habe. Da habe ich nochmal ausgeholfen, wenn ich in der Gegend war, in Stuttgart. Dann hier in Berlin habe ich eigentlich immer nur auf Freiplätzen gezockt. Ich konnte mich da nicht mehr committen in dem Verein. Und jetzt diese Saison zocke ich ja, wie schon ein paar Mal erwähnt, in der Freizeitbasketballliga hier in Berlin fürs Team Performance. Und eigentlich ist da ja auch der Arne mein Mitspieler, der fällt gerade weiterhin krank aus. Auch nochmal gute Besserung an dieser Stelle. Es wird auch diese Woche leider keinen Pott mit ihm zusammen geben können aus diesem Grund, denn der liegt gerade im Krankenhaus, also es geht ihm echt nicht so gut. Ihr braucht euch jetzt keine riesigen Sorgen machen. Ich glaube, er ist in besten Händen. Es hat auch nichts mit Covid zu tun. Aber er muss jetzt eben erstmal wieder fit werden, gesund werden, bevor sich dann wieder sowas Unwichtigem wie einem NBA-Podcast widmen kann. Na, jedenfalls am Sonntagmorgen hatte ich mein erstes Spiel seit langem. Und wir waren 5 Mann beim Anpfiff. Ich musste direkt mal durchspielen, 40 Minuten. Wir haben am Ende nur mit 5 Punkten verloren. Irgendwann im zweiten Viertel kam auch noch ein Auswechselspieler dann endlich an. Dann waren wir zu 6. Team hat gut gekämpft. Schön war es bestimmt nicht anzuschauen. Deswegen an der Stelle auch Respekt an Robin, der sich das Ganze von der Tribüne angeschaut hat. Aber hat echt Bock gemacht. Trotz allem, nächstes Wochenende ist schon das nächste Spiel. Morgen ist das nächste Mal Training und ich freue mich schon drauf. Naja, jedenfalls nach dem Spiel haben wir natürlich viel über die NBA gequatscht und dann haben wir NBA 2K22 gezockt. Robin hatte noch gar nicht NBA 2K auf der Next Gen gezockt, auch nicht 2K21. Und dann hat er auch gemeint so, ja, ich hätte Bock auf meine New York Knicks. Nimm du doch die Rockets, also damit es vielleicht ein bisschen ausgeglichener ist, denn ich hatte 2K22 natürlich schon gezockt und wir wollten halt das Matchup von Samstagabend Rockets Knicks ein bisschen replizieren und dann hat er mich direkt mal abgezogen. Ich glaube so mit ungefähr 20 Punkten. Randall, Barrett und vor allem Mitch Robinson waren alle unstoppable. Mitch Robinson hat über 20 Rebounds geholt und die Zone da ein bisschen dominiert und ja, bei mir lief es halt so, wie es bei den Rockets gerade in der Realität auch läuft ungefähr. Und vor allem die Defense hat mir nicht so gut gefallen. Bei mir, ich dachte, gut, das sind halt die Rockets. Ich habe auch eher mit den jüngeren Spielern gezockt, weil ich mehr Bock auf die hatte. Ja, dann wird die Defense auch nicht unbedingt besser. Aber ich gedacht, jetzt nehme ich mal ein richtig gutes Defense-Team und Robin hatte dann Bock auf die Hawks und er hat mir so die Bude voll geschossen. Es war unfassbar. Ich hatte noch nie so eine üble Niederlage in meiner NBA 2K-Karriere gegen irgendeinen Kumpel, glaube ich. Ich habe am Ende, glaube ich, mit 40 Punkten verloren oder so. Trae Young, absolut unstoppable gewesen, habe ich gar nicht in den Griff bekommen. Ich habe es mit verschiedensten Defendern gegen ihn versucht, hat über 40 gemacht. Dreier ging rein ohne Ende. Ich habe verschiedenste Coverages ausprobiert, Switch Everything, ganz viel Help-Defense zu spielen. Double Teams. Da gibt's ja wirklich eigentlich alle Möglichkeiten bei NBA 2K mittlerweile. Und ich konnte den Dude einfach nicht stoppen. Ich habe schon angefangen, an mir zu zweifeln, an NBA 2K zu zweifeln. Ah, ich gedacht, es kann nicht sein, dass ich diesen Typ nicht schlagen kann in NBA 2K. Und dann hat er gemeint, ja komm, nimm noch mal die Suns. Ich hätte Bock hier auf die Celtics. Und dann gab es den Showdown, ja. Celtics, Suns, und das war ein absoluter Nailbiter das ganze Spiel über. Ich habe zwar immer wieder mit 10 Punkten geführt, aber dann kam immer wieder ein Run von Robin. Ich habe Adjustments gemacht ohne Ende, diszipliniert, verteidigt, versucht nur gute Würfe zu nehmen. Und am Ende ist er dann auch wieder rangekommen und ich habe dann ganz, ganz knapp gewonnen. Das hat wirklich meinen Tag gerettet, denn nachdem ich schon das echte Spiel verloren hatte in der Freizeitliga, dann die ersten zwei Partien 2K, ich hätte es glaube ich nicht ausgehalten, dann auch noch 3 in Folge bei NBA 2K22 abzugeben. War natürlich Full Games, 48 Minuten durchgezockt, hat mega Spaß gemacht und wir hatten davor auch nicht irgendwie großartig an den Rosters irgendwas verändert, nur die Aufstellung ein bisschen angepasst, Minutenverteilung ein bisschen. Also eigentlich mit den Original-Rosters gezockt und ich bin da bisher wirklich angetan. Ich bin ja sonst jemand, der da sehr viel Zeit drauf verwendet, dass das alles so realistisch wird wie möglich, aber das ist es jetzt eigentlich schon so mehr oder weniger out of the box. Klar, die Spielregler, die muss man ein bisschen an seinen eigenen Spielstil anpassen, an sein eigenes Niveau anpassen. Aber ich bin echt begeistert bisher von NBA 2K22. Hat er ja auch schon gegen Arne gezockt und gegen meinen ehemaligen Mitbewohner, auch schon gegen Computergegner. Macht echt extrem viel Spaß, ist nochmal intuitiver geworden von der Steuerung, Grafik sowieso top. Da war Robin auch ganz angetan. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Ende letzter Woche gab es auch nochmal ein Ratings-Update. Also da wurden die ganzen Spieler-Ratings überarbeitet und angepasst auf die Saisons, die die Spieler bisher so spielen. Ich werde natürlich weiterhin zocken, werde auch weiter an den Rosters arbeiten. Die werde ich aktuell halten und dann auch hochladen, sobald ich einigermaßen fertig damit bin für die Leute unter den Hörern, die auch NBA 2K22 auf der neuen Xbox zocken. Ja, und abends haben wir uns dann auch noch 3 Live-Games in Folge reingezogen. Angefangen natürlich mit Clippers Mavs, da haben wir den Anfang verpasst, weil wir eben Suns Celtics noch am Zocken waren und es natürlich auch nicht unterbrechen oder abbrechen wollten. Das musste ausgefochten werden und da sind wir dann eingestiegen. Zur zweiten Halbzeit war auch noch schön spannend. Reggie Jackson am Ende mit dem entscheidenden Wurf, mit einem ziemlich verrückten Layup, war nice. Und danach dann direkt Lakers Pistons, da werde ich nachher noch zu kommen. Und am Ende haben wir uns auch noch Bulls Knicks reingezogen. Also war ein richtig schöner Basketballtag. Heute bin ich endlich dazu gekommen, mal wieder einen Pod für euch vorzubereiten. Und angefangen habe ich mit der News, dass Luke Walton nicht mehr der Head Coach der Sacramento Kings ist. Die Kings hatten gerade 7 von 8 Spielen verloren. Ja, aber den Coach nach nur 17 Spielen, nach Saisonstart zu entlassen, also nach nicht mal einem Viertel der Saison, das stinkt einfach mal wieder nach Inkompetenz hoch 100. In Sacramento hat Luke Walton jetzt wirklich irgendwas anders gemacht, als man hätte erwarten können? Ich glaube nicht. Also wenn man ihn in der Offseason entlassen hätte, also nachdem die Saison für die Sacramento Kings zu Ende war, dann hätte man ja noch, bevor man irgendwelche Free Agency Moves macht, noch vor der Draft, natürlich lang vor dem Training Camp, bevor man irgendein neues System vielleicht etabliert, hätte, da hätte man dann ja schon einen neuen Coach haben können, wie man das halt normalerweise so macht als kompetente Franchise. Ja, wir sind nicht zufrieden mit dem Head Coach. Das aktuelle Front Office um Monty McNair hatte den ja auch nicht ausgewählt. Es war ja noch Vlade Divac gewesen, der schon längst weg ist. Wie weg, Ranadivier sollte wahrscheinlich sowieso keine Basketballentscheidungen treffen, der Besitzer der Sacramento Kings, wenn man sich so die letzten 8 Jahre anschaut, seit er die gekauft hat. Also wenn man nicht von ihm überzeugt ist, dann hätte man es einfach beenden sollen. Ja, sein Vertrag läuft noch, aber gut, den muss man jetzt sowieso auch noch zahlen, egal ob es noch diese 17 Spiele gecoacht hat oder nicht. Also der Zeitpunkt ist mal wieder höchst fragwürdig hier, um nicht zu sagen schwachsinnig eigentlich, denn jetzt kommt halt ein Übergangscoach rein, Interim Head Coach, in dem Fall Alvin Gentry, rückt auf der Trainerbank, macht es auch schon zum 4. Mal in seiner Karriere, der kennt sich schon damit aus, hat auch schon ein paar Mal dann überzeugend genug gecoacht, um dann auch einen langfristigen Vertrag zu bekommen, der ist sehr beliebt in der Liga, auch bei seinen Spielern immer sehr, sehr beliebt, was Luke Walton anscheinend zuletzt nicht mehr wirklich war. Also, dass man Walton jetzt entlassen hat, okay, ist vielleicht nachvollziehbar. Mir ist er auch nie besonders positiv aufgefallen in Sacramento. Auch bei der LA vorher war er schon relativ fragwürdig teilweise. Aber da macht er es doch einfach in der Offseason. Walton hat jetzt insgesamt 68 Siege geholt in Sacramento. 93 Mal verloren seit 2019. Und besonders überraschend war das jetzt trotz allem nicht, dass er jetzt als erster Coach in dieser Saison gefeuert wurde oder dass er als nächster gehen würde müssen. Das war eigentlich relativ absehbar. Ich glaube, da kam sogar mal eine Frage in der Answering Machine. Also der galt schon so als Coach auf dem heißesten Stuhl. Das war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis Walton gehen muss. Da gab es ja auch schon letzte Saison Gerüchte. Trotzdem, diese knapp 44% Siegquote unter Luke Walton ist die zweitbeste aller Headcoaches, den die Sacramento Kings hatten, all time, seit sie in Sacramento sind. laut John Hollinger. Ja, nur Rick Adelman war besser, wenn ich jetzt mal ganz wild raten müsste. Die Älteren unter den Hörern werden sich noch erinnern, die glorreichen Chris Webber, PJ Stojakovic, Kings damals unter Adelman. Aber ansonsten lief es unter egal welchem Coach in diesem Jahrtausend nicht so besonders gut und unter Walton eigentlich noch am besten. Seine Coaching-Karriere bisher ja auch eher enttäuschend, nachdem er mit 39-4 losgelegt hatte. 39 Siege bei nur 4 Niederlagen als Interim-Coach der Warriors 2015-16. Da war ja Steve Kerr aus gesundheitlichen Gründen raus und Walton hat übernommen und die Warriors waren einfach eine so gut geölte Maschine damals. Haben am Ende ja auch 73 Siege geholt, dass es ein bisschen schwer einzuschätzen war, so wie gut ist Luke Walton jetzt als Headcoach wirklich. Dann ging er zu den Lakers, wo er natürlich nie eine positive Bilanz hat, jetzt mit den Kings ja auch nicht. Wobei die Roster sowohl in LA als auch in Sacramento jetzt ja auch suboptimal zusammengestellt waren. Sag ich mal, da hatte ich mit David in der Preview vor der Saison ja auch schon ausführlich drüber gesprochen. Elvin Gentry mag ich ja eigentlich schon, also bei Phoenix hat er mir schon gut gefallen als Coach, hat damals ja quasi D'Antoni's Stil mehr oder weniger weitergeführt, man ist mit ihm auch nochmal in die Western Conference Finals gekommen 2010. Ich fand ihn auch in New Orleans, wo er 5 Jahre war, besser als Stan Van Gundy, der letzte Saison sein Unwesen getrieben hat, eher offensiv orientiert, Pace and Space normalerweise. Also ich denke, die Kings werden jetzt nicht schlechter spielen unter Gentry, wie viel besser, weiß ich jetzt nicht, weil ich glaube einfach nicht, dass mit diesem Roster so besonders viel mehr drin ist in Sacramento. Die waren jetzt auf Kurs zu 33 Siegen mit einem minus 3,0er Net Rating. Es ist halt genau da, wo man sie eigentlich erwarten konnte. Und ich hatte jetzt auch nicht so das Gefühl, wenn ich die Kings gesehen habe diese Saison, dass die Spieler irgendwie keinen Bock hatten oder so. Ich fand, die sahen eigentlich relativ engagiert aus, haben ja auch besser verteidigt als auch in der letzten Saison, als man die schlechteste Defense hatte. Jetzt hat man immerhin nur die siebtschlechteste bisher. Offensiv ist man aber auch ein bisschen eingebrochen, da ist man nur noch ungefähr im Mittelfeld. Also ich weiß nicht, ob man da jetzt einen wirklich großartigen Boost erwarten kann. Wir werden es im Auge behalten. Kommen wir zu den Denver Nuggets. Die Szene, in der sich Michael Porter Jr. ja anscheinend verletzt hatte, die hatten Arne und ich hier im Pod ja schon besprochen. Das war dieser Fastbreak-Layup, den er da relativ eigensinnig genommen hatte. Eigentlich dachte man, er dankt da jetzt, hat dann aber den Ball nur verlegt. Und danach hat er da nicht mehr gespielt. Er hat jetzt wohl Nervenprobleme im Rücken. Der hatte ja auch schon 2 Rücken-OPs in seiner Karriere, was auch der Grund war, warum er in der Draft 2018 damals so tief gefallen ist. Das hatte nichts mit seinem Talent zu tun gehabt, sondern dass er halt auch schon am College wenig spielen hatte können. Und dann hat er noch eine OP gehabt und dann noch sein gesamtes Rookie-Jahr verpasst. Also leider nichts Neues mit den Rückenproblemen bei MPJ. Sein schlechter Saisonstart war wohl auch auf dieselben Rückenprobleme zurückzuführen. Und der erwähnte Move, der hat die Probleme anscheinend nur so weit verschlimmert, dass er eventuell halt die restliche Saison jetzt nicht mehr fit wird. Der hatte halt auch nur so unter 10 Punkte pro Spiel aufgelegt, bei 21% von Downtown, also weit, weit weg von der Saison, von der Form, die er noch in der letzten Saison gehabt hatte. Und jetzt könnte halt noch eine dritte OP folgen. Vor dem Hintergrund finde ich es nach wie vor ziemlich heftig, dass seine vorzeitige Extension fast komplett garantiert ist. Also 145 Millionen bekommt er garantiert über die folgenden 5 Jahre nach dieser, weil die Nuggets kannten seine Krankenakte ja eigentlich ganz genau. Ich hatte das hier im Pod auch angesprochen, dass mich das wundert, dass es eben nicht aussieht wie damals zum Beispiel Joel Embiids vorzeitige Contract Extension, weil da war ja nicht so viel garantiert gewesen. Und Michael Porter Jr. ist ja auch noch lang nicht dieses Star-Kaliber, das Embiid zu dem Zeitpunkt seiner Zeit schon war. Also mal sehen, ob sich das nicht vielleicht noch irgendwie rächen könnte. Wir hoffen es natürlich nicht. MPJ ist gerade Berichten zufolge wohl in Florida und holt noch weitere Meinungen ein zu seinem Rückenleiden, bevor dann eben entschieden wird, ob er eine OP braucht oder nicht. Also sehr übles Jahr für Denver bisher, nachdem Jamal Murray ja noch den Großteil der Saison mit einem Kreuzbandriss verpassen wird und Jokic gerade ausnahmsweise, muss man wirklich sagen, bei ihm auch mal ausfällt. Der hat sich im Handgelenk verletzt und hat es auch schon ein paar Spiele nicht gemacht. Und ohne diese 3 ist Denver halt auch eine absolute Rumpftruppe. Also die wurden auch von Phoenix letzte Nacht ordentlich verprügelt. Das Spiel habe ich mir morgen noch angeschaut. Die müssen halt gezwungenermaßen jetzt mit einer Smallball Starting 5 starten mit den beiden Greens und Gordon im Frontcourt und dann halt noch ja Barton und einige kleine Guards müssen da natürlich noch spielen. Von der Bank kommt auch nichts, was groß und gut ist. Ja. Und die Nuggets haben halt direkt 48 Punkte im ersten Viertel kassiert. Das waren die zweitmeisten Punkte der Phoenix Suns in dem Viertel All-Time. Sie haben da noch gefightet, die Nuggets, aber ja, sie sind ja doch einfach zu dünn besetzt, ja, wenn die 3 besten Spieler ausfallen, ist ja auch klar. Aaron Gordon musste da extrem viel machen, hat auch ein gutes Spiel hingelegt, war dann aber irgendwann auch frustriert und wurde rausgeschmissen, weil er sich zu viel beschwert hat beim Ref. Also die Nuggets können im Prinzip jetzt nur hoffen, dass Jokic bald zurückkommt und an seiner ja, abartigen Saison, die er schon wieder abreißt, anknüpfen kann. Im Prinzip auch diese Regular Season auf MVP-Level performt und dann kann es noch eine halbwegs erfolgreiche Regular Season für die Nuggets werden. Aber für größere Playoff-Erfolge dann müssten mindestens einer von MPJ und Murray zurückkehren und halt auch direkt wieder fit sein. Und es ist halt gerade alles komplett unsicher, leider. In Cleveland sieht es leider auch nicht so viel besser aus. Die Ambitionen sind natürlich nicht ganz so hoch, wie wenn man den amtierenden MVP in seinen Reihen weiß. Aber Colin Sexton, der letzte Saison immerhin auch über 24 Punkte pro Spiel aufgelegt hatte, der hat sich nach 11 Spielen ja am Meniskus verletzt. Und zwar erstmal nicht klar, was da jetzt überhaupt gemacht wird. Wird der Meniskus getrimmt oder wird er geflickt? Ja, wenn man ein Stück vom Meniskus abschneidet, dann kann der Spieler schneller zurückkehren. Aber es ist langfristig natürlich schlecht, wenn er mehr vom Meniskus fehlt. Wenn man den wieder zusammenflickt oder repariert, dann fällt der Spieler normalerweise für die restliche Saison aus. Aber langfristig besser. Oder geht es vielleicht auch ganz ohne OP, wie bei Embiid zum Beispiel, jetzt in den letzten Playoffs. Und im Endeffekt fällt er jetzt für die restliche Saison aus, was eben wohl bedeutet, dass er den Meniskus flicken hat lassen, was langfristig wahrscheinlich auch die schlauere Entscheidung ist. Aber es ist natürlich für ihn jetzt besonders ungünstig, dass er diese Saison gar kein Spiel mehr machen kann, um sich für die Free Agency zu empfehlen, denn er wird im Sommer Restricted Free Agent, nachdem er sich ja mit den Cavs nicht auf eine vorzeitige Extension hatte einigen können. Cleveland fehlt jetzt einer ihrer besten Spieler, dessen Trade wird natürlich auch massiv leidet jetzt. Es war immer die Frage, verlängern sie Sexton von sich aus oder matchen sie jedes Angebot oder traden sie ihn vielleicht, machen sie ihn seinen Trade, was auch immer. Und natürlich ist ein Spieler, der verletzt ist und auch die Saison nicht mehr spielen können wird und wo man eigentlich genau weiß, wie kommt er zurück, wie gut ist der jetzt noch, überhaupt nicht mehr so viel wert, wie einer, der letzte Saison noch einigermaßen effiziente 24 Punkte pro Spiel aufgelegt hatte und auch noch ziemlich jung ist. Er war ja auch, wir erinnern uns damals, der Hauptgegenwert für Kyrie Irving, ja, nachdem bei Isaiah Thomas ja nichts mehr ging, gesundheitsbedingt. Und Sexton war ja der 8. Pick, der im Endeffekt von Brooklyn noch kam, via Boston Celtics. Und wenn man den jetzt im Endeffekt ersatzlos verlieren sollte über die Free Agency, dann war halt der Gegenwert für den ehemaligen First Pick Kyrie Irving im Endeffekt nicht so prall. Außerdem fällt bei den Cavs ja sowieso schon Evan Mobley aus, der wahrscheinlich beste Rookie dieser Saison bisher, bis zu seiner Verletzung. Der hat sich am Ellbogen verletzt und fehlt jetzt auch noch mehrere Wochen, wahrscheinlich so ungefähr 3. Außerdem waren ja Markkanen und Love im Covid-Protokoll über längere Zeit jetzt. Und die Cavs mussten und müssen hier jetzt ständig ohne relativ wichtige Spieler auskommen. Dazu hatte Jared Allen jetzt noch eine starke Erkältung, also non-Covid-related Illness. Okoro hatte auch einige Games verpasst. Und dafür steht Cleveland eigentlich noch echt gut da gerade. Haben jetzt zwar 3 in Folge verloren, aber trotzdem immerhin noch 9 Siege bei nur 8 Niederlagen. -1 sein Net-Rating. Über die letzten 6 Spiele aber ein Offensiv-Rating von unter 100. Zweitschlechtestes der Liga in den letzten 2 Wochen. Ja, gut, dass Markkanen und Love jetzt wieder zurückkommen. Starten wird jetzt wohl weiterhin Ricky Rubio neben Darius Garland. Und dadurch, dass jetzt sowohl im Frontcourt als auch im Backcourt ein Spieler fehlt erstmal, sieht es auch ein bisschen aufgeräumter aus. Sag ich jetzt einfach mal, um es positiv zu sehen. Der Frontcourt ist ja immer noch tief mit Allen, Markkanen, Love und auch Dean Wade. 4 Spieler, die da Minuten sehen können und werden. Und Okoro wird dann wahrscheinlich mehr auf der 2 spielen. Nur auf dem Wing ist man halt nach wie vor noch ein bisschen dünn. Ja. Spielen wahrscheinlich Okoro und Denzel Valentine. Und ja, sie spielen ja auch gerne groß. Ja. Dann auch mit Dean Wade oder Markkanen auf der 3. Mich würde es trotzdem wundern, wenn die Cavs ihre noch positive Bilanz bis zum Ende der Saison halten könnten, hätte es mich so oder so und jetzt ohne Sexton und Mobley für ein paar Wochen scheint es dann noch unrealistischer. So, kommen wir zu einem Thema, das die Schlagzeilen und Social Media Feeds so ein bisschen dominiert hat in den letzten 20 Stunden oder so. LeBron James und Isaiah Stewart, der Big der Pistons, der im 2. Jahr ist, sind ein bisschen aneinander geraten. Blut ist geflossen. Es gab Rangeleien und es wird wahrscheinlich auch eine Suspendierung oder 2 geben. Also, ich habe es mir heute noch echt oft angeschaut und würde hier zum einen meine Beobachtungen gerne mit euch teilen und ein paar Sachen auch irgendwie richtigstellen und meine Meinung dazu abgeben. Zum Ersten, ich habe heute oft lesen müssen, LeBron hätte Stewart mit seinem Ellbogen blutig geschlagen. Ja, so oder so ähnlich. Oder dass es ein Dirty Play war, der müsste jetzt unbedingt suspendiert werden. Also, erstmal vorweg, ich weiß nicht, wie hot dieser Take jetzt ist, aber wenn ich mich entscheiden müsste, wer sich hier falscher verhalten hat oder ganz eindeutig auf jeden Fall falsch verhalten hat, dann ist es für mich eigentlich eher Isaiah Stewart, der nach der Aktion von LeBron, die nicht cool war, klar, und die man auch lieber nicht sehen möchte, der danach aber minutenlang und immer wieder versucht hat, sich durch Teammates, Coaches und Refs, viele von euch haben es bestimmt schon irgendwo gesehen, in irgendwelchen Videoclips oder vielleicht auch das Spiel gesehen, sich immer wieder versucht hat, durch Teammates, Coaches und Refs zu LeBron durchzukämpfen, um ja ihn zu konfrontieren oder ihm was zu sagen oder wahrscheinlich um ihn zu hauen. Zumindest sah es so aus, ja. Und das geht halt eigentlich gar nicht. Aber erstmal von vorne für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Wir sind Anfang des dritten Viertels, Lakers gegen Pistons in Detroit. Die Lakers liegen 66-78 hinten. Jeremy Grant steht an der Freiwurflinie. Und wenn man auf den Korb schaut, sind LeBron und Isaiah Stewart auf der linken Seite, also links vom Werfer. Stewart näher am Korb. Als Defender versucht er, LeBron auszuboxen. Grant macht eigentlich den Freiwurf, aber Stewart versucht natürlich trotzdem, LeBron auszuboxen, vorsichtshalber, und macht es auf eine illegale Art und Weise. Er drückt nämlich LeBron mit seinem rechten Ellbogen in die Seite, quasi so in die Achselhülle von LeBron rein. Das ist weder erlaubt noch besonders angenehm, verkeilt sich auch mit LeBrons Arm irgendwie und hält auch so dessen Hand fest. Zumindest sieht es für mich aus, so aus in einem Kamerawinkel, bis LeBron sich dann so ruckartig losreißen und Stuarts Arm so wegschlagen will, mit seinem linken Arm wiederum und mit seiner linken Hand. Und dabei reißt er seine Hand halt so in Richtung von Stewarts Gesicht und trifft ihn dann mit der Hand. Nicht mit dem Ellbogen. Ich habe es mir echt 10-mal angeschaut. Er trifft ihn nicht mit dem Ellbogen am Kopf. Es ist knapp, aber er trifft ihn nicht mit dem Ellbogen, sondern mit der Hand. Er haut so den Arm weg, beziehungsweise reißt so seine Hand weg von Stewart, versucht sich da irgendwie so zu lösen, sehr ruckartig und auch mit viel Power, und haut halt Stewart so direkt seine Hand ins Gesicht. Es ist aber für mich auch keine, sieht nicht aus wie eine Faust, also er hat auf jeden Fall keine geballte Faust und gibt ihm eine, sondern es ist eher die Hand, die ihm so ins Gesicht klatschen lässt. Es ist auch, sind nicht die Knöchel, sondern es ist eher so die Unterseite der Hand, ja. Aber auf jeden Fall nicht der Ellbogen und keine, zumindest aus meiner Sicht, nicht klar geschlossene Faust, die ihm ins Gesicht schlägt. Und er trifft dann halt so Lippe, Nase, aber vor allem trifft der Stewart so am Augenlid, wo er dann auch kurz später ziemlich heftig rausblutet. Es sieht für mich nicht nach voller Absicht aus, eben wie ein Faustschlag, wo man ausholt oder dergleichen, aber halt grob fahrlässig zumindest mal, weil er sich eben da, wie gesagt, sehr bestimmt versucht, von Stewarts unangenehm und ehrlich gesagt in der Situation auch ziemlich übertriebenem Griff, also es ist halt einfach nur ein Freiwurf, ja, von einem auch guten Freiwurfschützen, es geht eigentlich um nicht viel in der Situation. Es ist eine Situation, die tausendmal passiert in der NBA-Saison, die man als Basketballer auch schon hunderte oder tausende Male gemacht hat, und ich habe das halt gesehen, habe gedacht, so, was ist los mit ihm, ja. Und LeBron versucht sich halt so von ihm zu befreien. Und als er dann halt merkt, dass er ihn recht hart und im Gesicht getroffen hat, da streckt er auch so gleich, ja, so ein bisschen entschuldigend oder beschwichtigend die Hand nach ihm aus. Der Ref Scott Foster steht halt auch direkt daneben an der Baseline, sieht das alles und hat auch direkt das Loose Ball Foul gegen Stewart gepfiffen und LeBron einen Tee gegeben. Das hört und sieht man sehr deutlich in der Wiederholung. Dann eskaliert die Situation aber extrem. Stewart kniet erst kurz am Boden und sammelt sich, steht dann auf und konfrontiert LeBron, geht auf ihn zu. Es gibt direkt Rudelbildung. LeBron lässt sich dann auch nicht wegschubsen oder so. Also Stewart geht auf ihn zu und packt ihn so an. Und LeBron lässt sich das halt nicht gefallen und hat halt ein paar Worte für ihn. Man weiß nicht, was er zu ihm gesagt hat. Eddie hat nach dem Spiel in der Pressekonferenz gesagt, dass LeBron sich mehr oder weniger entschuldigt hätte. Keine Ahnung. Auf jeden Fall rastet Stewart dann komplett aus, als sich da eben dieses Rudel aus Pistons und Lakers Spielern bildet. Also dieser klassische Hold-Me-Back-Moment. Ja, also sobald Leute dazwischen sind, rasten die ja dann oft nochmal komplett aus. Witzigerweise war sogar Jalen Rose, der dieses Hold-Me-Back, ja, geprägt hat in seinem Podcast mit oder mit in seinen Pods oder in seinen Podcast-Auftritten mit Bill Simmons früher vor allem, aber dann auch mit Dave Jacoby. Ja, der sitzt in der ersten Reihe, ist ja auch aus Detroit, hat sich das angeschaut. Ich habe ihn aber nirgends gesehen, wie er irgendwie Hold Me Back schreit oder so. Auf jeden Fall sah es für mich eigentlich so aus, als würde Stewart dann komplett abdrehen, als er merkt, dass er ziemlich stark blutet. Also das Blut läuft ihm halt übers gesamte Gesicht, eben aus der Augenpartie, was ihm dann auch einen noch martialischeren Look verleiht, als er ihn ja eh schon hat. Also er ist ja auch einfach eine heftige Kante, massig, kompakt, 6'9 groß, glaube ich, schwer, dann diese langen Haare und dann halt noch dieses blutüberströmte Gesicht, der dann halt da versucht, auf LeBron loszugehen quasi, was er, Spoiler Alert, natürlich nicht geschafft hat. Aber ich habe nur gedacht, was ist denn los mit ihm? Also, ja, shit happens, wenn man Basketball spielt. Wie gesagt, es ist für mich nicht klar ersichtlich, dass das volle Absicht von LeBron war. Ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, weil LeBron ja überhaupt nicht für solche Aktionen bekannt ist. Und ich frage mich halt, wieso soll er jetzt damit anfangen? Und es ist für mich daher sehr viel wahrscheinlicher, dass es halt dumm gelaufen ist. Wenn man Basketball spielt, dann passieren solche Sachen leider. Ich habe selber erst am Dienstag, als ich zum ersten Mal im Training war, seit Monaten, direkt ein blaues Auge kassiert, ja. Zum Glück ist heute Triple Threat ausgefallen, weil ich sehe immer noch ein bisschen aus wie ein Boxer. Ja, da war auch keine böse Absicht dabei, war alles cool. Das lässt sich halt manchmal nicht vermeiden beim Basketball. Das weiß ich auch, das weiß jeder, der Basketball spielt. Ja, man kriegt halt manchmal einfach irgendwo was irgendwo hin, das hart ist, wo man es nicht gerne haben will. Das hat bei mir auch noch nicht mal wehgetan, ja. Wahrscheinlich einfach ungünstig irgendwie ein Erdchen geplatzt und jetzt habe ich halt ein blaues Auge gehabt die letzte Woche. Und ich denke auch, dass Isaiah Stewart von dem Kontakt nicht unbedingt hätte bluten müssen. Dann hätte es auch nur halb so schlimm ausgesehen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er gar nicht so ausgerastet wäre, wenn er nicht so geblutet hätte. Ich finde halt, dass Stewart sich besser im Griff haben muss, wenn sowas passiert. Klar, manchmal leichter gesagt als getan, aber er ist ja auch schon mit Blake Griffin aneinander geraten diese Saison. Er ist auch schon mit Giannis aneinander geraten und hat einfach schon mehrfach negativ aufgefallen, wenn irgendwas in der Art passiert. Und wie gesagt, LeBron ist kein Dirty Player. Also, wenn das jetzt jemand wäre, der ständig irgendwie so kleine dreckige Tricks anwendet, dann rastet man vielleicht auch irgendwann mal aus. Oder wenn es jemand ist, der dafür bekannt ist und dann denkt man, ach shit, jetzt macht er das auch noch bei mir, das hat mir immer nicht gefallen. Aber LeBron ist wegen sowas in 18 Saisons noch nie negativ aufgefallen. Kein einziges Mal. Und ich würde persönlich jede Wette eingehen, dass es keine volle Absicht von ihm war. Und Stewart hat sich dann eben wirklich wiederholt eskalierend verhalten und versucht wirklich unzählige Menschen wie ein Büffel aus dem Weg zu rammen, nachdem es immer kurz so ausgesehen hatte, eigentlich als würde er sich jetzt beruhigen. Aber das hat er immer eher so angetäuscht. Oder vielleicht hat er auch versucht, sich kurz zu beruhigen und dann hat sie ihn wieder übermannt. Während LeBron nach diesem anfänglichen Gerangel halt eigentlich nur noch irgendwo abseits cool rumgestanden ist und das Ganze so ein bisschen ungläubig belächelt hat. Ja, auch mit den ganzen anderen Lakers-Vets zusammen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die so sich gefragt haben, was geht denn hier jetzt auf einmal ab? Also Stewart ist sogar am Ende noch sehr motiviert dann in den Tunnel gerannt, weil es die einzige Richtung war, wo er noch hinrennen konnte, als er da vom Parkett gedrängt wurde, wirklich von so 15 Leuten, weil 5 haben halt einfach nicht mehr gereicht, um den Typ zu halten, ja. Der war schon 3-mal ausgebrochen. Und dann dachten halt diverse Leute da in Detroit, irgendwelche Securities in der Halle und auch Pistenspieler aus Steck kommt jetzt auf der anderen Seite vom Tunnel wieder rausgerannt, auf der anderen Seite der Arena quasi, und geht dann von da auf LeBron oder die Lakers los. So, dann ist Corey Joseph, schon sein Mitspieler, in den anderen Tunnel gerannt, um ihn da irgendwie abzufangen. Aber da ist er nie angekommen, keine Ahnung, was dann im Tunnel passiert ist. Ich denke halt, dass die Meute, die Stewart dann auch hinterhergestürmt war, ihn dann doch noch irgendwie vorher aufhalten konnte. So, und dann war halt die große Frage, was machen die Refs jetzt hier mit? Und ich habe das Spiel ja live mit Robin gesehen und wir haben uns gefragt, fliegt LeBron dafür jetzt raus? Also ja, der Kontakt war hart, aber war das wirklich Absicht? Im Endeffekt hat er ein Flagrant 2 dafür bekommen und wurde vom Platz gestellt. Gut, kann man machen, ja, weil es halt auch am Kopf war. Und für Flagrant 2 muss es halt unnecessary und excessive sein oder halt als solches eingestuft werden. Und das war es halt wohl. Der Kontakt war hart, deswegen exzessiv, okay. Und unnötig war es auch, denn er hätte einfach dieses Foul von Stewart irgendwie hinnehmen können. Er hätte sich da wahrscheinlich nicht losreißen müssen. Also er hat da auch nicht vorbildlich oder ideal reagiert. Ja, das sage ich auf jeden Fall ganz klar. Was das Ganze natürlich auch noch pikanter gemacht hat, ist, und ich erwarte überhaupt nicht, dass ein Isaiah Stewart das in dem Moment auf dem Schirm hat, aber es war halt auch noch fast exakt der Jahrestag des Madness at the Palace, der 17 Jahre und 2 Tage zuvor in Detroit ausgebrochen war damals. Mintico hatte ich ja erst neulich davon. Und der Hallensprecher der Pistons hat im Hintergrund auch immer so leicht angespannt gesagt, do not enter the floor, do not throw any objects. Weil, also bei solchen Situationen, es kann halt leicht eskalieren. Und wie gesagt, dann war da ja auch noch Jalen Rose irgendwo in der Nähe. Und also es war alles so relativ skurril. Respekt übrigens an Kate Cunningham, der ihn wahrscheinlich am effektivsten aufgehalten hat im Endeffekt. Wobei Stewart auch verdächtig langsamer geworden ist bei seinem Vorpreschen, als er DeAndre Jordan und Westbrook dann fast erreicht hatte, die sich halt vor LeBron gestellt hatten. Also ich bin mir in solchen Situationen immer nicht ganz sicher, ob die Spieler es dann halt wirklich im Zweifel auf einen Faustkampf ankommen lassen würden oder sowas, weil das wäre einfach unfassbar bescheuert. Vor laufenden TV-Kameras, mit in Anwesenheit der ganzen Refs und Coaches und Mitspieler, dann halt wirklich auf den LeBron loszugehen. Westbrook hat übrigens für sein Verhalten während der Rangelei auch noch ein technisches bekommen. Der hat da ein bisschen zu aggressiv versucht, Pistenspieler wegzuziehen. Und jetzt ist halt die Frage, also LeBron wurde dann, wie gesagt, rausgeschmissen, Stewart natürlich auch. Westbrook hat seinen Tee bekommen und dann gab es Freiwürfe für die Pistons, die Josh Jackson nehmen musste. Das durfte nämlich die Lakers dann aussuchen. Eine Suspension für LeBron wäre aus meiner persönlichen Sicht eigentlich ungerechtfertigt, weil es eben weder ein Ellbogen war, noch eine klare, gezielte Faust, noch halt aus meiner Sicht eine 100% klare Absicht. Es ist dumm gelaufen, aber ich habe halt schon viel gefährlichere Aktionen gesehen, die in Flag und Two gegeben haben, gerade wenn Spieler in der Luft sind oder so. Oder wo halt ganz klar Richtung Gesicht ausgeholt und zugeschlagen wurde. Das ist hier beides nicht der Fall gewesen. Stewart hat hier LeBron beim Boxout gefoult, wurde dann deswegen ungünstig im Gesicht erwischt und ist dann halt total ausgerastet, wie wirklich wenige vor ihm. Das habe ich echt noch nie erlebt, wie er da reagiert hat. wie halt jemand immer wieder versucht, da durchzubrechen und immer ständig irgendwelche Coaches und Refs einfach nur wegrammt. Das würde aus meiner Sicht noch eher eine Suspendierung rechtfertigen, denn so sollte sich einfach in so einer Situation niemals jemand verhalten. Und ich fand es dann echt auch schon ziemlich bezeichnend, wie wirklich Spieler beider Teams so ein bisschen verwirrt von der ganzen Szene gewesen zu sein schienen. Die haben sich wirklich so angeschaut und so ein bisschen mit den Achseln gezuckt. Und nochmal, um zu unterstreichen, dass LeBron halt echt niemand ist, der typischerweise solche Aktionen bringt. LeBron wurde überhaupt erst einmal in seiner gesamten Karriere davor ejected, also des Feldes verwiesen. Und zwar im November 2017. Weiß noch jemand warum? War auch im dritten Viertel. Damals natürlich noch für Cleveland gegen die Miami Heat. Die Cavs dann über 20 Punkte vorne. LeBron war in Transition gegen James Johnson, wird da so mehrmals gebumpt und bekommt kein Call, was ihn aufgeregt hat. Hat dann den Floater verhauen und sich dann wirklich lauthals direkt gegenüber dem Ref hat aufgeregt. Und der hat ihn dann direkt rausgeschmissen. Und mir kann halt echt keiner erzählen, dass LeBron jetzt plötzlich ein ganz anderer Mensch geworden ist, weil Stuart ihm beim Ausboxen Ellbogen in die Seite gerammt hat. Ja, dass er dann halt ausrastet und ihm mit voller Absicht blutig schlägt. Es gibt jetzt natürlich auch diverse Spekulationen. Ja, Bill Oram von The Athletic sagt, das nächste Spiel von LeBron ist im Madison Square Garden und er kann sich nicht vorstellen, dass die Liga LeBron, der halt das Aushängeschild der Liga ist nach wie vor, für so ein Spiel suspendiert. Ja, hat natürlich ein bisschen was von der Verschwörungstheorie, aber wir werden sehen. Und dann James Edwards von The Athletic, der Beatwriter der Pistons, der hat halt gesagt, er kann sich vorstellen, dass die Suspendierungen lang genug sind, dass Stewart und LeBron sich nächste Woche in L.A. beim Heimspiel der Lakers gegen die Pistons eben nicht begegnen können. Also, dass sie beide gleich für mehrere Spiele gesperrt werden. Ich schaue gerade mal, ob nicht eventuell schon was bekannt gegeben wurde, was die Sperren angeht. Dann kann ich es gleich im Pod einweben. Nee, Shams hat nur die Players of the Week getweetet. Damian Lillard und Giannis Antetokounmpo. Okay. Ja, also wie gesagt, wenn die Suspendierung jetzt bekannt gegeben wird, bevor ihr den Pod gehört habt, dann wisst ihr einfach schon mehr. Ja, was ist dann eigentlich noch so an Basketball passiert in diesem Spiel? Es ging natürlich danach weiter ohne LeBron und ohne Stewart. Die Lakers haben das Spiel gedreht, offensichtlich, wie ihr vielleicht bei den Ergebnissen gesehen habt schon. Vor allem, weil halt Davis an beiden Enden des Feldes absolut dominiert hat. Und auch Westbrook hat stark aufgespielt, muss man wirklich sagen. Mit guten Entscheidungen und inklusive einem Monster-Dunk in Hamidou Diallos Gesicht im Fastbreak. Der war wirklich Vintage Westbrook. Sehr nice. Anthony Davis hat 21 Punkte in der zweiten Halbzeit gemacht und Cade Cunningham hatte seinen Getting to know AD-Moment, würde ich jetzt einfach mal sagen, als er erst bei einem Stepback-Dreier von AD geblockt wurde und dann direkt nochmal, als er dann gegen AD im selben Angriff noch gezogen ist, nochmal im Ring geblockt wurde. Und dann nochmal nach mehreren Fakes im Post. Cade hatte sein erstes Triple-Double, aber der Jumper ist nicht so wirklich gefallen. Also Cade ist definitiv auf dem richtigen Weg, gar keine Frage. Nur die Quoten waren am Ende nicht so toll. Jeremy Grant hat den Season-High mit 36 Punkten, ist auch von draußen wirklich heiß gelaufen. Kurz vor der Halbzeit haben die Pistons da einen Run hingelegt, deswegen sie ja dann auch, als die Rangelei stattgefunden hat, mit 12 Punkten vorne noch lagen. Aber wie gesagt, AD war einfach ein Allmann-Abriss-Unternehmen da in der zweiten Halbzeit, hat auch um einen Steal nur das 5x5 nicht geschafft, also mindestens 5 in allen 5 Kategorien, Punkte, Rebounds, Assists, Steals und Blocks, denn er hatte 30 Punkte aus 24 Shooting Possessions, 10 Rebounds, 6 Assists, 4 Steals und 5 Blocks. Westbrook mit 26 Punkten, 9 Rebounds, 10 Assists, bei nur 3 Turnovers, Dreier nur 1 von 6, Freiwürfe auch nur 5 von 8, aber 9 von 15 Zweier immerhin, sehr gut. Cunningham am Ende ja nur einen seiner 9 Dreier getroffen, kein Freiwurf gezogen. 6 von 21 aus dem Feld und 13 Punkte, 12 Rebounds, 10 Assists. Ja, also wie gesagt, AD war überall. Ich wünschte, der würde konstanter so spielen, gerade wenn LeBron nicht dabei ist und weil die Lakers halt gerade dringend brauchen. Die Lakers haben nur deswegen das Spiel drehen können, dann knapp gegen die Detroit Pistons gewonnen, ja. Nachdem man ja auch schon 4 der letzten 5 verloren hatte und gerade gegen die besseren Teams in der letzten Woche absolut chancenlos ausgesehen hatte. Und jetzt sieht der Spielplan halt an. Angefangen mit den Nix, wie gesagt, im nächsten Spiel. Und LeBron sieht halt bisher auch echt erschreckend alt aus, muss ich wirklich sagen. Also ich will es mal noch im Auge behalten. Kommt halt gerade auch erst von seiner Bauchmuskelverletzung da zurück, aber geht weniger zum Korb, nimmt viel mehr Dreier, zieht weniger Freiwürfe, steht schlechter am Korb ab und so weiter und so fort. Die ganzen Anzeichen dafür, wenn Spieler halt langsam ihre Athletik verlieren. Also ich bin gespannt, ob LeBron suspendiert wird und bei Stuart bin ich mir eigentlich relativ sicher und dann halt für wie viele Spiele jeweils. In Toronto gibt's noch eine, also ich habe jetzt noch ein paar kurze News für euch. Ab 15. Januar dürfen in Kanada nur noch geimpfte Spieler spielen. Also ungeimpfte Spieler dürfen nicht mehr. Bisher durften sie mit negativem Test einreisen nach Kanada und auch spielen in Toronto. und das ist eben ab 15. Januar dann nicht mehr möglich. Über 90% der Spieler sind ja geimpft laut Gewerkschaft. Das war ja auch vor der Saison mal Thema, gerade im Zuge der ganzen Kyrie Irving-Thematik. Und dann bin ich mal gespannt, wie sich das dann ab Januar so auswirkt auf die Gegner der Raptors. Also könnte ein minimaler Heimvorteil sein, wenn der ein oder andere Spieler sich da immer noch nicht impfen lassen wollte bis dahin. Bradley Beal ist ja noch ein prominenter Name zum Beispiel, bei dem das so sein sollte, immer noch, denke ich. Kann natürlich auch sein, dass die sich dann dafür entscheiden, das doch noch nachzuholen. Und natürlich wäre das auch nur ein Nebeneffekt der größeren Sicherheit, wenn alle in der Arena geimpft sind, inklusive der Spieler. Die haben da bisher nicht so eine Ausnahmeregelung bekommen gehabt. Ja, in New Orleans, neulich hatte ich es erst noch mit Nico bei der Answering Machine von Doping in der NBA. Und schon gibt's dann wieder ein geahndetes Dopingvergehen. Didi Luzada von den Pelicans wird für 25 Spiele suspendiert. Das ist Standard, wenn man bei der Annahme eines leistungssteigernden Mittelchens erwischt wird. Also wenn es nachgewiesen wird, war ja damals bei John Collins so. Vor 2 Jahren bei Ayton wurde ein Mittelchen nachgewiesen, das zur Verschleierung der Einnahme solcher Mittel, also solcher leistungssteigernder Mittel, genutzt werden kann. Deswegen war das auch verboten. Wilson Chandler hatte auch eine Suspendierung bekommen wegen eines solchen Falls und dann mehrere Jahre zuvor auch noch einige Spieler. Und jetzt hat es eben hier Luzada erwischt. Haben viele vielleicht gar nicht mitbekommen, weil der Brasilianer eh kaum eine Rolle in der NBA spielt bisher. Aber ja, passt da ganz gut ins Schema vergangener Dopingfälle, wie ich mit Nico ja auch da in der Folge Answering Machine schon erläutert hatte. In Dallas wird bald mal wieder ein Jersey an die Hallendecke gezogen. Und zwar am 5. Januar mit Dirks Nummer 41. Die wird dann da natürlich in der Zeremonie retired, also nie mehr vergeben werden. Das ist das Spiel gegen die Warriors, ja, sehr poetisch. Dann haben die Mavs insgesamt 4 retired Jerseys nach Brad Davis Nummer 10, Rolando Blackman Nummer 22 und Derek Harper Nummer 12. Dann auch Dirks 41. Ja, voll verdient und auch nicht weiter überraschend. Gut, das war's dann heute mit der Folge News und Updates rund um die NBA. Direkt für euch analysiert. Gerade wenn ich mal eine Woche lang keinen aktuellen Podcast rausbringen konnte, dann denke ich, kann es nicht schaden, weil ich weiß halt auch von einigen Hörern, dass sie die NBA eigentlich quasi nur noch über diesen Podcast hier verfolgen. Und auch Triple Threat musste diese Woche ja verschoben werden. Diesmal nicht wegen mir, sondern weil Julius auch krank ist. Ich hoffe, dem geht's wieder besser. Wir wollen es am Mittwoch wahrscheinlich dann nachholen, aber da solltet ihr einfach ein Auge auf die Social Media Kanäle von Dre, Julius oder mir haben. Und da sprechen wir auch immer über die News der vergangenen Woche und das ist heute eben auch noch weggefallen, deswegen habe ich gedacht, komm, mache ich doch heute mal das und dann wird es auch nicht allzu viel werden, wenn ich diese Woche noch die Eastern Conference Power Rankings mache. Vielleicht gegen Ende der Woche auch noch den Westen, da wird es wirklich mal höchste Zeit, dass man das alles mal updatet, mal wieder über alle 15 Teams gesprochen hat. Vielleicht kommt am Mittwoch noch eine Answering Machine, das war eigentlich mit Arne geplant, aber der fällt ja auch noch weiterhin aus. Da wird es dann den Fragenaufruf für die Supporter geben. Gegen Ende der Woche werden hier auch mal wieder ein paar Spiele analysiert werden. Ich hatte es ja vorhin schon so ein bisschen angerissen mit Lakers Pistons, habe ich auch mal wieder Bock drauf. Also hier steht einiges an. Es wird auch nicht der letzte öffentliche Pod diese Woche gewesen sein, denn Black Friday steht an und da wollen noch ein, zwei Sponsoren hier gerne bei jeden Tag NBA mitmischen. Das heißt aber nicht, dass es weniger Supporter-Pods geben wird, im Gegenteil. Da werde ich diese Woche auch noch fleißig sein. Also wenn ihr jede Folge von jeden Tag NBA hören wollt, dann könnt ihr auch gerne supporten auf steadyhq.com/jeden-tag-nba. Link findet ihr wie immer in der Beschreibung dieses Podcasts. Ansonsten auch vielen Dank für das Sponsoren dieser Folge an NBA 2K22. Sehr geiles Spiel, hat super viel Spaß gemacht gegen Robin gestern. Gerne selbst ausprobieren auf den Konsolen oder auf dem PC. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.